So, Bertha, zeig mal dem Herr Pfarrer, wie schön du beten kannst, sagt die Mutter zu ihrer kleinen Tochter, als der Pfarrer zum Hausbesuch kam. Bertha betete widerwillig so einige kleine Gebete. Und als sie fertig war, sagt der Pfarrer, so, und nun, liebe Frau Müller, zeigen Sie mir einmal, wie schön Sie beten können. Erschrocken und verlegen entgegnet sie, nein, Herr Pfarrer, das können Sie von mir doch nicht verlangen. Das ist doch etwas ganz anderes. Mit dieser Aufforderung machte der Pfarrer dieser Frau bewusst, dass Gebete nicht gebetet werden, um jemandem zu zeigen, wie schön man betet. Und etwas Ähnliches erlebte August Hermann Franke. Er beobachtete beeindruckt zwei Jungs, die miteinander am Boden knieten und beteten. Und er sah zu und dachte, was für tolle Jungs, die da miteinander beten. Und plötzlich hörte er, wie der eine zum anderen sagt, du, habe ich heute nicht schön gebetet? Wem es um schöne Beten geht, der hat die Bedeutung des Gebets nicht verstanden. Eigentlich gibt es gar keine schönen Gebete, sondern es gibt nur aufrichtige und ehrliche Gebete. Und dazu fehlen uns die Instrumente, um den Grad der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu messen. Das müssen wir auch nicht. Gott sieht in unsere Herzen und er weiß schon, wie wir es meinen. Und ob nun ein Gebet schön formuliert ist, das ist absolut nebensächlich. Jesus gab seinen Jüngern ein Mustergebet mit auf den Weg, das wohl bekannteste Gebet, das Unser Vater. Dieses Gebet überrascht nur schon in seiner Kürze, denn ohne sich zu beeilen, hat man das Unser Vater in 45 Sekunden gebetet. Also Gott hat seinen Jüngern ein kompaktes 45 Sekunden Gebet mit auf den Weg gegeben. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ein ganz knappes Gebet, das innerhalb von 45 Sekunden gebetet ist. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Und erstaunlich ist auch, wie mit einfachen Sätzen unglaublich viel gesagt wird. Und deutlich hätte Jesus nicht zeigen können, dass es beim Beten weder auf viele Worte noch auf die Länge eines Gebetes ankommt und der Einfluss auf Gott verstärkt wird, indem man mehr viele Worte braucht. Und er sagt dann seinen Jüngern, ihr sollt so beten. Und wir werden uns für dieses kurze Gebet 5 Sonntage nehmen, um dieses tiefgründige Gebet besser zu verstehen. Und wir beginnen mit der Anrede und der ersten Bitte, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Welche Vorstellungen und Gefühle wir mit dem Begriff Vater verbinden, wird wesentlich durch unsere eigene Erfahrung, unsere Erziehung und dadurch gebildet, welchen Platz unsere Gesellschaft den Vätern gibt. Die einen haben ihren leiblichen Vater gar nie gekannt. Oder wenn sie ihn kannten, ist er ihnen letztlich fremd geblieben. Viele sprechen von der vaterlosen Gesellschaft, in der wir leben. Kinder wachsen ohne ihre Väter auf oder sie nehmen ihre Väter nicht mehr wahr. Und ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinem Vater aussieht, ob du ihn überhaupt kennst und ob du ihn liebst oder ob du inneren Groll gegen ihn hegst. Ich habe schon Menschen erlebt, die haben vor dem Sterben, ist der ganze Groll gegenüber dem Vater hervorgebrochen. Das war grauenhaft. Und je negativer ich meinen Vater erlebt habe, desto schwerer kann es mir fallen, Gott als meinen Vater zu verstehen. Schnell verbindet sich dieses Wort mit diesen negativen Gefühlen. Und falls das bei dir so ist, dann ist es wichtig, dass du dich von dieser Vorstellung lösen kannst. Denn Gott ist ein völlig anderer Vater und ein viel besserer Vater, als je jemand von uns Vater sein könnte. Im Grunde ist es nämlich sehr erstaunlich, dass Jesus ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass wir den Schöpfer des Himmels und der Erde Vater nennen können. Das ist schlicht und ergreifend eine Sensation. Für uns ist es einfach, wir sind es uns gewohnt. Wenn wir christlich aufgewachsen sind, kennen wir das unser Vater. Für uns ist das alles selbstverständlich, aber das ist eine Sensation, dass wir den Schöpfer des Himmels und der Erde Vater nennen dürfen. Und wenn wir Gott Vater sagen dürfen, bedeutet das, dass wir uns vor ihm nicht fürchten müssen. Denn Gott ist ein Vater, vor dem man sich nicht fürchten braucht. Er ist ein Vater, an den wir uns vertrauensvoll und ohne Angst wenden dürfen. Paulus sagt das nämlich folgendermaßen: Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst und Furcht, in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba Vater. Wir müssen keine Angst mehr haben. Es ist eine neue Qualität, es ist eine ganz andere Qualität zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, als zu den Göttern, die ihr vorher verehrt habt und Angst gehabt habt vor ihnen. Wenn wir zu Gott Vater sagen dürfen, ist das nicht nur eine schöne religiöse Floskel. Gott ist tatsächlich unser Vater. Und weil das so großartig ist und so schwer zu begreifen, muss Johannes den Christen diese Tatsache einschärfen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir heißen. Und jetzt muss er noch nachdoppeln. Und wir sind es tatsächlich. Das ist kein frommes Geblabber. Wir sind Kinder Gottes. Wirklich in Realität. Kein Zweifel, wir sind Kinder Gottes und Kinder haben einen rechtlichen Anspruch gegenüber den Eltern. Und so sind Kinder immer in unserer Gesellschaft erbberechtigt. Und deshalb sind Kinder Gottes Teilhaber am Reich Gottes geworden. Paulus schreibt, wenn wir aber Kinder sind, wenn diese Tatsache zutrifft und sie trifft zu, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Nur schon das allein könnte man eine Predigt darüber halten. Miterben mit Christus. Wenn wir Gott Vater nennen dürfen, dann ist das sehr bedeutungsvoll und ein großartiges Privileg. Interessant ist auch, dass Jesus uns nicht auffordert, die Ansprache Gottes persönlicher zu formulieren. Zum Beispiel, mein Vater. Hätte ich auch sagen können. Betet mein Vater. Das würde zwar in unseren individuellen Lebensstil passen, der oft von Egozentrik bestimmt wird, aber Gott ist eben nicht mein Vater. Gott ist unser Vater. Gott ist unser Vater. Gott hat keine Einzelkinder. Sondern hat eine riesengroße Familie. Und als Christ bin ich in die Gemeinschaft der Kinder Gottes eingefügt. Ich habe viele, ja unzählbare Geschwister. Der Mensch ist seit Beginn der Schöpfung auf Gemeinschaft angelegt. Und Christen sind dies in besonderer Weise. Und deshalb ist es auch ganz normal, dass Christen auch verbindlich in einer Gemeinde sich einbringen. Im Zentrum dieser Gemeinschaft steht der Vater, eben unser Vater. Jesus hat uns diese privilegierte Stellung ermöglicht. Johannes heißt es, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann bist du ein Kind Gottes mit allen Rechten und Pflichten. Wie diese Veränderung vor sich geht, erklärt Johannes gleich im nächsten Satz. Sie wurden Gottes Kinder weder aufgrund. Sie wurden Gottes Kinder weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Aus Gott geboren, deshalb sind wir Kinder Gottes. Weil wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott geboren sind. Das ist sozusagen unsere zweite Geburt. Die Bibel spricht auch von Wiedergeburt. Wer das erlebt hat, der kann mit Recht Gott als Vater ansprechen. Ganz egal, ob du in einer Krishone, in einer FWG, in einer VFMG oder wie die Denomination auch heißen mag, ob du ein- und ausgehst und dort mit Kindern Gottes Gemeinschaft pflegst. John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche in England, hatte einmal einen merkwürdigen Traum. Er war gestorben, im Traum natürlich, und kam an ein großes Tor und klopfte und fragte: Ist hier der Himmel? Nein, war die Antwort. Hier ist die Hölle. Ist ein bisschen erschrocken. Aber er fragt weiter: Gibt es hier Leute von der englischen Kirche? Nein. No, Entschuldigung. Ja, sehr viele. Jawohl, es gibt viele dort. Ich dachte, das stimmt nicht. Gibt es Leute von den Baptisten? Ja, sehr viele, hört er. Gibt es auch Lutheraner? Ja, auch sehr viele. Und dann dachte er an seine eigene Kirche. Es war ihm schon ein bisschen komisch. Dann fragte er: Ja, und gibt es auch Methodisten? Ja, sehr viele. Erschrocken eilte er weiter und kam an die Himmelstür. Und wieder fragte er: Gibt es hier im Himmel Methodisten? Nein, keinen einzigen. Tief traurig fragt er weiter: Sind etwa Lutheraner hier? Nein, keinen einzigen. Sind etwa von der englischen Kirche oder Baptisten hier? Nein, keines hier. Ja, was für Leute sind denn überhaupt im Himmel, fragt er ganz erschrocken. Und da hörte er eine Stimme sagen: Hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut von Jesus am Kreuz reingewaschen sind. Im Himmel sind nur Menschen, deren Vater Gott ist. Und natürlich wohnt Gott an einem besonderen Ort. Ein Ort, der jedes Schloss, jeden Prunkbau auf dieser Welt übertrifft. Er wohnt nämlich im Himmel. Und deshalb sollen wir unser Gebet damit beginnen: Unser Vater im Himmel. Mit den ersten Worten dieses Gebets ist klar, mit wem wir sprechen wollen. Jede Religion kennt Formen und Formulierungen des Gebets. Menschen beten selbst, wenn sie Atheisten sind. Meistens dann, wenn sie in Not sind, sagen die meisten Atheisten, hätten sie auch schon gebetet. Nur schon, das ist interessant. Deshalb ist es wichtig, zu Beginn des Gebets ganz deutlich zu sagen, mit wem wir jetzt sprechen wollen. Der Schöpfer soll wissen, dass wir nicht irgendeine Gottheit anrufen, sondern dass wir mit ihm sprechen, mit unserem Vater, der im Himmel wohnt. Unser Vater wohnt nicht irgendwo auf der Welt als Götze, der an verschiedenen Orten aufgestellt und dort verehrt wird. Unser Vater lebt in der unsichtbaren Welt, eben im Himmel. Steht über allem. Und als König Salomo für Gott einen riesigen und prunkvollen Tempel in Jerusalem baute, betete er bei der Einweihung: Herr, bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen, ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich, wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe. Dieser riesige Tempel, in dem Menschen sich wie Ameisen, kleine Ameisen vorkommen mussten, war tatsächlich zu klein für Gott. Salomo war klar, dass der Tempel nur als Symbol der Gegenwart Gottes dienen konnte. Ein Ort, an dem Gott ganz besonders den Gott ganz besonders im Auge behält, aber kein Ort, an dem er sich niederlassen könnte. Paulus sagt, den Griechen in Athen, die Tempel hatten noch und nöcher. Gott, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Nicht der lebendige Gott. Eure Götzen schon, die könnt ihr hinstellen, wo ihr wollt. Und ihr könnt den im Tempel bauen, wo ihr wollt. Aber der Gott, der lebendige Gott, der wohnt nicht in einem Tempel. Nicht einmal im Tempel von Jerusalem. Wie sollte er auch? Es gab Propheten, die Visionen, durch Visionen kleine Einblicke in den Palast Gottes bekamen. Und der Prophet Micha war einer von ihnen. Und er schreibt, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, rechts und links vor ihm standen das ganze Heer der Engel. Das muss unglaublich gewaltig und eindrücklich sein. Das ist der Ort, zu dem wir im Moment noch keinen Zugang finden können, noch nicht. Paulus schreibt über den Wohnort Gottes, er ist der, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er ist der, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Aber der Tag wird kommen. Dann werden wir zu unserem Vater gehen und dann werden wir selber in dieser unbeschreiblich großen und herrlichen Umgebung leben. Dort, wo der Vater jetzt ist, dort werden auch wir einmal leben und dann werden wir ihn sehen. Und Jesus hatte gesagt, er geht voraus und wird uns die Wohnungen vorbereiten. Und natürlich erstaunt es nicht, dass angesichts der Größe und Herrlichkeit unseres Vaters Jesus die erste Bitte äußert, dein Name werde geheiligt. Mit anderen Worten, Gott soll in Ehren gehalten werden. Unser Vater verdient höchsten Respekt. Und Respekt hat ja nichts mit Angst zu tun. Respekt ist einfach im Grunde genommen etwas Normales, das wir einander entgegenbringen sollen, auch im Umgang miteinander. Diese Bitte verbietet uns, von Gott, dem Vater, zu sprechen, als ob er ein gutmütiger Opa sei, den man nicht mehr wirklich so ernst nehmen kann. Sie verbietet uns, respektlos über unseren Vater im Himmel zu sprechen und ihn gar zu beschimpfen, wie man das leider auch in christlichen Kreisen empfiehlt. Niemand hat das Recht, Gott zu beschimpfen, aber auch wirklich niemand. Ich kann wohl eine Führung Gottes nicht verstehen. Ich kann bei Gott mich beklagen und jammern, aber ich darf Gott nie beschimpfen. Also vielleicht, um den Unterschied deutlich zu machen. Ich kann mich beklagen, wie jemand etwas bei mir gemacht hat oder veranlasst hat. Aber es ist ein Unterschied, ob ich dann die Person direkt angreife in ihrer Persönlichkeit. Wir können uns bei Gott beklagen, wir können jammern, wir können nicht einverstanden sein mit Führungen, aber wir dürfen ihn nie beschimpfen und wir werden nie nur eine Stelle in der Bibel finden, wo irgendein gottesfürchtiger Mensch Gott beschimpft. Das gibt es nicht, das hat David nicht gemacht. Selbst in den größten Klagepsalmen, es wird geklagt und gejammert über die Führung Gottes, aber Gott in seiner Persönlichkeit bleibt respektiert. Das finde ich etwas unglaublich Wichtiges. Dein Name werde geheiligt. Es gibt verschiedene Begebenheiten in der Bibel, die uns die Heiligkeit Gottes erahnen lassen. Eine eindrückliche Situation erlebte Mose. Gott gab ihm ja einen schwierigen Auftrag, eine schwierige Aufgabe, die ihm doch verschiedene Male Morddrohungen einbrachte. Sie wollten ihn ja einige Male steinigen, das Volk Israel. Und eines Tages wollte Mose Gott sehen, ihn mit eigenen Augen bestaunen können. Er hatte zwar schon oft mit Gott gesprochen, so wie vermutlich noch niemand wie wir, aber wir haben auch nicht so einen schwierigen Auftrag bekommen wie Mose. Aber jetzt wollte er ihn sehen mit eigenen Augen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, fleht er. Und erstaunlicherweise war Gott bereit, seine Bitte zu erfüllen. Er sagte zwar, dass er ihm nicht direkt ins Gesicht schauen könne, denn wer Gott sieht, muss sterben. Das ist ein Grundsatz, der sich durch die ganze Bibel zieht. Wer Gott sieht, muss sterben. Er würde aber an ihm vorübergehen und dann dürfe er ihm hinterhersehen und noch etwas von seiner Herrlichkeit mitbekommen. Und so geschah es. Gott ging an Mose vorüber, er stellte ihn einen Felsen und hielt ihm praktisch die Augen gehalten und rief: Ich bin Herr, der Herr. Ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voller Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld. Meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung, aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Und als Mose den Blick geöffnet hatte, das hörte und sehen konnte, die Herrlichkeit Gottes, was denkt ihr, hat Mose gemacht? Konnte er vor lauter Staunen den Blick nicht mehr von Gott abwenden? Oder ist er in großen Jubel ausgebrochen und tanzte vor Freude? Was hat er gemacht? Mose warf sich anbetend vor Gott, dem Herrn, nieder. Er warf sich vor Gott nieder. Die Herrlichkeit Gottes war dermaßen überwältigend. Er konnte gar nicht stehen bleiben und das wie bestaunen. Er warf sich nieder und betet Gott an. Und interessant, was er dann betet. Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann sei doch in unserer Mitte und zieh mit uns in das Land. Es ist ein widerspenstiges Volk, aber vergib uns unsere Schuld und unseren Ungehorsam und nimm uns als dein Volk an. Das war ihm völlig, die Verhältnisse waren ihm völlig klar. Als er Gottes Heiligkeit sah, waren alle Fragen beantwortet. Kein Vorwurf an Gott, nur Anbetung seiner Herrlichkeit und die Bitte um Vergebung der Schuld, die auf dem Volk liegt. Und auf eine eindrückliche Begegnung im Neuen Testament möchte ich euch noch aufmerksam machen. Es war das erste Mal, als Jesus Petrus begegnete. Petrus warf auf Anweisung von Jesus das Netz nochmals aus dem Schiff entgegen aller Fischerskunst. Einfach auf dein Wort mache ich es halt. Und dann, als er sah, dass die Netze voll zum Platzen voll wurden, dämmerte offenbar Petrus, mit wem er es hier zu tun hat. Und jetzt ist seine Reaktion einfach unglaublich interessant. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hat die Heiligkeit Gottes, stand vor ihm und er fiel auf die Knie und ich kann euch garantieren, ihr könnt schauen, wo ihr wollt. Wenn Gott erscheint, fallen Menschen auf ihre Knie und wenn Gott jetzt sichtbar in seiner Herrlichkeit diesen Raum hier betreten würde, wir würden alle niederfallen vor ihm und wir würden alle ihn anbeten. Niemand von hier vorne müsste sagen, jetzt beten wir. Wir würden alle sofort niederfallen und Gott anbeten und ihn verehren. Also begegnen wir unserem Vater mit dem nötigen Respekt. Das hat nichts damit zu tun, in welcher Stellung wir beten. Es hat einzig und allein damit zu tun, mit welchem Respekt wir Gott begegnen. Wir sollten Gott nie durch Respektlosigkeit beleidigen. Einmal beklagte sich Gott über die Respektlosigkeit der Israeliten. Durch den Propheten Malachi lässt er sagen, ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Versucht doch das einmal beim Statthalter. Bringt ihm doch einmal ein blindes und ein behindertes Tier als Geschenk. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt? Deshalb ist es uns wichtig, für Gott das Bestmögliche zu machen. Das ist einer der wichtigsten Grundwerte unserer Kirche. Es ist der achte Grundwert, der lautet, wir sind überzeugt, dass bestmögliche Qualität Gott ehrt und Menschen inspiriert. Wenn wir das Bestmögliche für Gott tun, das ehrt Gott. Und damit zeigen wir, dass unser Vater ein heiliger Vater ist. Gott, der Schöpfer von Himmel und der Erde, ist unser Vater. Wir dürfen uns dem heiligen Gott als seine Kinder nahen und uns darauf freuen, dass wir einmal bei ihm sein werden, zu Hause eben, beim Vater. Möglich gemacht hat das einzig und allein Jesus Christus, weil er für uns am Kreuz gestorben ist und uns versöhnt hat mit seinem Vater. Und so hat er ermöglicht, dass wir in dieser bevorzugten Beziehung zu Gott stehen können. Im Hebräer werden wir ermutigt, zu unserem Vater, dem heiligen Gott, zu kommen. Jesus ist nicht nur ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ist nicht wunderbar? Wir haben Zugang in den Thronsaal Gottes, das ist bildliche Sprache. Wir können zu Gott kommen, ihm unsere Anliegen bringen. Wir müssen keine Angst haben vor ihm, damit er uns seine Erbarmen schenken kann und uns seine Gnade erfahren lässt, zur rechten Zeit, dass wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Vielleicht müssen wir manchmal schneller zu Gott kommen, wenn wir in einer Not sind. Du hast auch die Möglichkeit, heute haben wir das Abendmahl, dass du hinten, haben wir Leute, die grüne Bändel haben. Da kannst du einfach hingehen und wenn du mit jemandem beten willst, kannst du das tun. Einfach mit einfachen Worten. Du musst keine Angst haben, ich kann gar nicht schön beten. Gott will keine schönen Gebete, Gott will ehrliche, aufrichtige Gebete. Vielleicht hast du das Bedürfnis, mal mit jemandem zusammen zu beten. Ich weiß noch genau, mit dem ersten, mit dem ich zusammen gebetet habe, war ein Sanitätskorporal. Ich war noch nicht so lange im Glauben, ich kam gleich zum Glauben, so kurz bevor ich ins Militär kam. Und dann habe ich ich war dann Korporal und er auch. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, hat sich herausgestellt, dass er Christ ist. Und nachher, ich hatte noch nicht so viele Erfahrungen mit wiedergeborenen Christen und plötzlich sagt er, wollen wir nicht beten. Und da bin ich zuerst einmal verschrocken, weil das habe ich noch nie gemacht. Wie soll ich jetzt mit dem beten und so? Das könnte ja peinlich sein, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und das war der erste Mann, mit dem habe ich zuerst gebetet. Wir haben uns später sogar noch in dieselbe Frau verliebt, aber wir sind jetzt alle mit anderen Frauen verheiratet. Das war noch lustig. Das war eine Missionarstochter, aber das nur so nebenbei. Aber geht einfach, nutzt diese Gelegenheit. Oder vielleicht merkst du, eigentlich ist Gott gar nicht mein Vater. Ich kann ihn gar nicht mit Recht Vater sagen, weil ich noch gar nicht von Neuem geboren bin. Geht zu unseren Leuten. Ihr könnt mit einem schlichten Gebet könnt ihr Kinder Gottes werden. Nutzt doch diese Möglichkeit heute, während dem Abendmahl. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, dass wir dir Vater sagen dürfen, unser Vater. Und alle, die dich lieben und dich kennen, die Vergebung bekommen haben durch das Sterben von deinem Sohn, wir dürfen dir Vater sagen, du bist unser Vater. Und du hast uns in eine Gemeinschaft hineingestellt und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Und du kennst jedes von uns. Du weißt, was uns bedrückt und was wir bei dir ablegen möchten. Und danke auch für die Einladung, dass wir wirklich Zugang haben durch Christus in deinen Thronsaal, dass wir dir unsere Anliegen, unsere Nöte bringen können und dass du dich erbarmst, dass du barmherzig bist, dass wir keine Angst haben müssen. Und ich danke dir, dass wenn jemand merkt, dass er gar noch nicht dein Kind ist, dass er heute Morgen ohne eine Prüfung abzulegen, ohne eine Abschlussarbeit zu schreiben oder irgendetwas, heute Morgen in einem schlichten, ehrlichen Gebet zu dir kommen kann und als Kind Gottes diesen Raum verlässt. Das ist einfach großartig. Und wir danken dir dafür und beten dich an. Du bist unser Vater im Himmel und du bist heilig. Dein Name soll geheiligt werden, auch in unserer Mitte. Amen.